Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein altbekanntes Sprichwort, das bestimmt schon mal jemand zu euch gesagt hat. Denn es bedeutet so viel wie, gib die Hoffnung nicht auf. Es klingt tröstlich, fast schon wie eine Garantie, dass Hoffnung irgendwie unsterblich ist. Aber wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, auch Hoffnung kann sterben. Und in unserer Welt passiert das viel öfter, als wir denken. Vielleicht hast du es schon selbst erlebt. Eine lang ersehnte Heilung, die ausblieb. Eine Beziehung, die zerbrach, obwohl du gekämpft hast. Eine Bewerbung, die schon zum 20. Mal abgelehnt wurde. Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem man innerlich sagt, es hat keinen Sinn mehr. Genau das ist der Moment, in dem Hoffnung stirbt. Auch unsere gesamte Gesellschaft kennt diesen Moment. Studien zeigen, weniger als die Hälfte der Menschen weltweit glauben, dass das Leben ihrer Kinder besser wird als das eigene. Und das Hoffnungsbarometer 2025 hat die Schweizer befragt. Und sie haben folgende Frage gestellt: Stellen Sie sich Ihr Land in 20 Jahren vor. Denken Sie, dass die allgemeine Lebensqualität schlechter, gleich oder besser sein wird, als sie jetzt ist? Und die Antwortmöglichkeiten reichten von viel schlechter als heute bis hin zu viel besser. Und das Ergebnis zeigt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Denn 2/3 aller Schweizer erwarten in 20 Jahren eine Verschlechterung der Lebensqualität. Mehr als 2/3 leben also ohne große Hoffnung für das, was kommt. Und das, obwohl wir in einem der reichsten und sichersten Ländern der Welt leben. Warum ist das so? Vielleicht, weil wir unsere Hoffnung oft an Dinge knüpfen, die zerbrechlich sind. Den Aktienmarkt, politische Versprechen, technische Lösungen oder an unsere eigene Leistungsfähigkeit. Und wenn diese Fundamente wackeln, dann stürzt auch unsere Hoffnung ein. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt, wenn sie von uns abhängt. Aber es gibt auch Hoffnung, die nicht stirbt. Die Hoffnung, die Gott schenkt, die stirbt nie. Es ist Hoffnung, auf die es sich zu bauen lohnt. Lasst uns gemeinsam in den heutigen Predigttext eintauchen. Wir fahren fort im Römerbrief Kapitel 8. Dürft gerne eure Bibeln aufschlagen. Wir lesen die Verse 24 und 25. Ich lese aus Gottes unfehlbaren und irrtumslosen Wort aus der Elberfelder Übersetzung ab Vers 24. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Paulus schreibt uns hier von der Hoffnung. Hoffnung, die sich in unserem Leben bemerkbar macht. Und wir wollen uns heute anschauen, wie wir hoffnungsvoll leben. Dazu braucht es zuerst einen Grund der Hoffnung. Das ist unser erster Punkt. Danach schauen wir uns diese Herausforderung an, denn es ist ein Hoffen ohne zu sehen. Und drittens, wie wir hoffnungsvoll bleiben. Jede Hoffnung braucht einen Grund. Eine Hoffnung ohne Grund ist nichts weiter als eine Illusion. Hoffnung ist nie einfach nur ein Gefühl, das rein zufällig in uns entsteht. Sie hat immer ein Objekt oder ein Fundament. Der Patient, der hofft auf Heilung, weil er den Medikamenten und den Ärzten vertraut. Der Schüler erhofft auf eine gute Note, weil er gelernt hat oder weil er darauf setzt, dass er zufällig bei Multiple Choice das Richtige angekreuzt hat. Und der Fußballfan erhofft auf einen Sieg seines Teams, weil er weiß, dass sie gut spielen oder einfach, weil er loyal ist, egal wie schlecht die Statistik ist. Jede Hoffnung hat einen Grund, aber nicht jeder Grund ist tragfähig. Worauf vertraust du? Hat deine Hoffnung ein gutes Fundament? Ist dein Fundament deine eigene Leistung? Du hoffst, dass du einmal in den Himmel kommst, weil du doch ein guter Mensch bist und deine guten Taten, deine schlechten Taten irgendwie aufwiegen könnten. Oder du baust auf Glück, obwohl du in diesem Leben gar nichts von Gott wissen willst, obwohl du nicht zu ihm gehörst, hoffst du, dass er, wenn du stirbst, gerade an diesem Tag einfach mal ein Auge zudrückt. Ich muss dir leider sagen, diese Hoffnungen sind so standhaft wie ein Kartenhaus im Sturm. Wenn du auf Vermutungen oder deine eigene Leistung baust, dann baust du auf Sand. Was es braucht, ist ein fester Grund. Der Unterschied zwischen einer Hoffnung, die stirbt, und einer Hoffnung, die lebt, ist der Grund, auf dem sie steht. Und genau hier setzt Paulus an. Er sagt, wahre Hoffnung hat ein Fundament, das nicht wankt. Vers 24 beginnt mit den Worten, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Wir sind errettet worden. Paulus will hier nicht sagen, dass wir uns damit zufrieden geben müssten, nur zu hoffen, errettet zu sein. Nein, wir sind errettet worden. Das ist sicher. Das ist der feste Grund der Hoffnung. Unsere Hoffnung hat ihren Ursprung nicht in uns, sondern in dem, was Gott getan hat. Das bedeutet, unser Glaube gründet nicht auf einer vagen Stimmung, sondern auf dem objektiven Werk Gottes. Jesus Christus ist gestorben und er ist auferstanden. Und das ist die unerschütterliche Grundlage unserer Hoffnung. Nicht Aktienmarkt oder Politik, nicht eigene Leistung, allein Christus, seine Treue, seine Zusage, sein Werk. Christus ist gestorben. Deshalb stirbt unsere Hoffnung nicht. Unser Fundament liegt in einem Ereignis, das in der Vergangenheit schon geschehen ist. Und das kann nicht rückgängig gemacht werden. Unsere Rettung ist am Kreuz vollbracht. Ein für allemal, ewig gültig, unveränderlich. Eine Grundlage, die nicht vergeht. Ist das Kreuz die Grundlage deines Lebens? Wenn nicht, dann mach es dazu. Jesus Christus ist für die Sünden gestorben. Er hat den Preis bezahlt. Wenn du ihm deine Sünden nennst, sie zu ihm bringst, dann wird er dir vergeben. Und du darfst Hoffnung haben. Vertrau ihm dein Leben an. Bau auf das Kreuz. Jeder, wirklich jeder, der zu Jesus Christus gehört, der ist gerettet. Und aufgrund dessen, was in der Vergangenheit passiert ist, sind wir jetzt schon gerettet. Das ist das, was Paulus uns hier sagt. Er würdigt das, was wir schon haben. Aber er verweist auch darauf, dass wir noch einiges bekommen, dass noch einiges aussteht. Er zeigt, dass es noch mehr gibt. Und so spricht er davon, dass wir auf Hoffnung hin gerettet worden sind. Das Werk am Kreuz ist vollbracht, aber da kommt noch was. Steve hat das in seiner Predigt vor 2 Wochen so tröstlich herausgestellt. Denn in den vorherigen Versen geht es um die Erlösung der Schöpfung. Die ganze Welt wird einmal von der Vergänglichkeit befreit und verwandelt werden. Und auch unsere Körper werden einmal erlöst werden. Wir bekommen einen neuen Körper. Wir bekommen einen neuen Leib, der nicht mehr sterben kann. So blicken wir also auf Hoffnung hin, auf die vollständige Verwirklichung dessen, was Jesus bereits am Kreuz getan hat. Und Paulus fährt fort, diese Hoffnung zu beschreiben. Ich lese den 2. Teil von Vers 24. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht? Damit kommen wir zu unserem 2. Punkt. Hoffen ohne zu sehen. Eine Hoffnung, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Paulus beschreibt hier, wie sich die Hoffnung im Leben zeigt, indem er beschreibt, wie sie nicht ist. Sie ist eben kein Sehen. Wenn die Hoffnung schon erfüllt ist, dann kann man sie sehen. Dann ist sie schon da, dann muss man nicht mehr hoffen. Warum sollte man auf etwas hoffen, was bereits gegenwärtige Realität ist? Dann braucht es kein Hoffen mehr. Wenn man zum Beispiel in Deutschland mit der Deutschen Bahn fahren möchte und zum Bahnhof fährt, dann hofft man, dass der Zug pünktlich kommt. Ihr lacht, denn ihr wisst, das ist ein Hoffen ohne gute Grundlage. Aber es ist ein Hoffen, denn man sieht gegenwärtig nichts davon und es ist zukünftig. Wenn der Zug dann aber pünktlich eintrifft, ich weiß, ein sehr hypothetisches Beispiel, aber dann musst du nicht mehr hoffen, dass der Zug kommt. Er ist da. Hoffnung lebt davon, dass das Entscheidende noch aussteht. Hoffnung lebt vom Unsichtbaren. Der Kern hier ist, dass sich die Hoffnung nicht auf das Sichtbare richtet, sondern auf Gottes unsichtbare Verheißung. Paulus sagt uns hier, wir sind errettet worden, aber auf Hoffnung hin. Das heißt, unsere Rettung ist real, aber noch nicht vollendet. Wir sind erlöst, aber gleichzeitig warten wir auf die endgültige Erlösung. Wir haben die erste Rate bekommen, aber die volle Auszahlung steht noch bevor. Das ist christliche Hoffnung. Schon jetzt, aber noch nicht. Schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Schon jetzt sind wir gerechtfertigt und schon jetzt haben wir den Heiligen Geist. Aber noch nicht sehen wir die Herrlichkeit. Noch nicht sind wir am Ziel. Noch nicht ist alles heil. Noch haben wir keinen erlösten Körper. Und genau deshalb müssen wir hoffen, ohne zu sehen. Ich durfte ja 3 Jahre lang in Beatenberg leben. Dort gibt es nicht nur eine gute theologische Ausbildung, sondern auch einen fantastischen Blick auf die Berge. Ein wunderbares Bergpanorama, denn man hat direkte Sicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Diese Berge, jeder, der sie schon mal gesehen hat, weiß, sind wunderschön, sie sind riesig, gewaltig und unverrückbar. Doch es gab im Studium eine unfassbar lange Zeit, in der ich sie überhaupt nicht gesehen habe, diese Berge. Denn monatelang gab es nur Wolken, Nebel und Regen. Alles war grau. Und manchmal habe ich schon vergessen, dass hinter dieser riesigen Nebelwand so wunderbare Berge stehen. Und trotzdem, nur weil ich die Berge nicht sehen konnte, waren sie ja nicht weg. Sie standen da, genauso stark, genauso unerschütterlich. So ist es mit der zukünftigen Hoffnung in Gott. Wir sehen davon gerade nichts. Alles ist zugezogen, es ist neblig, es ist trüb und trotzdem ist das Fundament da. Die Zusagen Gottes sind so sicher wie ein Bergmassiv, auch wenn wir sie gerade nicht sehen. Hoffen ohne zu sehen heißt, ich vertraue darauf, dass die Berge da sind und ich sie einmal genießen werde. Auch wenn ich sie nicht vor mir habe, so vertraue ich darauf, dass Gottes Verheißung feststeht, auch wenn mein Leben gerade voller Nebel ist. Und das ist eine der größten Spannungen im Glauben. Die Hoffnung richtet sich auf etwas Zukünftiges, auf etwas Unsichtbares, auf etwas noch nicht Erfülltes. Und genau hier liegt die Herausforderung für uns. Unser Herz ist so visuell geprägt. Wir wollen gern sehen, wir wollen fühlen, wir wollen es erleben. Aber Hoffnung bedeutet, ich lebe auf eine Zukunft hin, die nicht vor mir liegt wie ein Foto auf dem Tisch. Gerade wenn es einem gut geht, dann sieht man vielleicht all die wunderbaren, schönen anderen Sachen. Wenn man schöne Momente erleben darf im Leben, wenn man Erfolge einfahren darf, Karriere machen darf, wenn man bei bester Gesundheit durchs Leben geht, dann darf man diesen Segen Gottes genießen. Es ist etwas Wunderbares, was Gott schenkt. Aber leicht verliert man doch den Blick für das Wesentliche, für das, was kommt. Man sieht das, was vor Augen ist. Und das macht Hoffnung anstrengend. Wir haben dieses Ziel nicht ständig vor Augen. Wir sehen diesen erlösten Zustand nicht in seiner vollen Breite. Im Gegenteil. Wir sehen beständig die Sünde und ihre Auswirkungen in dieser Welt. Das macht es noch viel schwerer. Denn wir sehen Gewalt, Streit und Hass in dieser Welt. Wir sehen Krankheit, Schwäche und Tod. Und wir sehen auch unser eigenes Versagen, unsere eigene Schuld. All das ist sichtbar. Es ist greifbar und spürbar jeden einzelnen Tag. Paulus beschreibt das in Römer 8, Vers 22, kurz vor unserem Text mit dem Bild der Schöpfung, die seufzt. Sie seufzt und liegt in Wehen. Wir sehen dieses Seufzen, aber wir sehen noch nicht die Geburt der neuen Schöpfung. Und vielleicht spürst du dieses Seufzen gerade besonders in deinem Leben. Vielleicht bist du krank und du spürst ständig die Schmerzen. Die Schwäche und die Grenzen deines Körpers werden sichtbar. Jeden Tag lebst du mit den Symptomen und du leidest. Trotz Medikamenten, trotz Behandlung bleibt die Krankheit. Und sie schränkt dich ein, diese Krankheit. Schon die kleinsten Aufgaben werden auf einmal zur Hürde, zur Last. Dinge, die früher selbstverständlich waren. Spazieren gehen, einkaufen, eine Treppe steigen, werden zur Hürde. Oft mischt sich dann Verzweiflung und Müdigkeit und man fragt sich, wie lange noch? Denn wenn der Körper müde und erschöpft ist, dann wird auch der Geist ausgelaugt. Und jeder neue Schmerz erinnert daran, ich bin nicht mehr so, wie ich einmal war. Aber der Schmerz erinnert auch daran, ich bin noch nicht so, wie ich einmal sein werde. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis man den neuen Leib bekommt. Wie lange es noch dauert, bis Jesus endlich wiederkommt. Denn dann beginnt die Ewigkeit mit dem neuen Leib. Dann bekommen wir einen Körper ohne Müdigkeit, ohne Schwäche, ohne Schmerzen, ohne Leiden. Das, was jetzt zerbrechlich ist, wird dann stark sein. Die Bibel spricht von einem unvergänglichen Körper. Das ewige Leben wird nicht von der Krankheit bestimmt, sondern von der Freude in Christus. Er schenkt uns neues, ewiges Leben. Und du darfst wissen, deine Krankheit hat ein Ablaufdatum, aber der neue Leib hat keins. Vielleicht spürst du aber auch dieses Seufzen, dieses Warten auf die Neuschöpfung, besonders in deiner Psyche. Vielleicht leidest du unter Depressionen. Das ist eine der dunkelsten Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben machen kann. Denn wer mittendrin steckt, der weiß, die ganze Welt wird grau und dunkel. Man sieht nichts Schönes mehr. Dinge, die anderen oder einem selbst auch eigentlich Freude machen, ein Lächeln, eine Umarmung, ein Sonnenaufgang, sie prallen einfach an einem ab. Und man erkennt gar nicht mehr, was man schon in Christus hat, was Gott eigentlich einem in seinem Leben alles geschenkt hat, wie Gott einen täglich segnet. Stattdessen verschärft sich der Blick auf alles, was schwer ist, auf alles Leiden, auf alles, was dunkel ist. Und diese Gedanken, sie kreisen und lassen einen nicht mehr los. Egal, wie weit man fliehen möchte, diese Gedanken kommen mit. Sie nehmen einen gefangen Tag und Nacht. Das geht sogar bis dahin, dass der Tod als Ausweg auf einmal plausibel erscheint. Es bleibt nur noch der Wunsch, dass alles endlich aufhört. Und wenn du gerade leidest, dann will ich dir sagen, auch wenn du es jetzt noch nicht siehst, es gibt ein Licht der Hoffnung. Denn gerade in dieses Dunkel hinein leuchtet Gottes Verheißung. Beim Auferstehungsleib wird auch unsere Psyche erlöst. Nicht nur der Körper, auch die Seele wird heil. Keine Trauer mehr, keine finsteren Gedanken, keine innere Leere mehr. Gottes neue Welt bedeutet nicht Erschöpfung, sondern Neuschöpfung. Es ist eine ewige Ruhe in Gott, voller Freude mit tiefem Frieden. Das ist die große Hoffnung in Christus, die wir haben. Und wer jetzt manchmal nur den Tod vor Augen hat, der wird eine Ewigkeit lang das Leben in Christus genießen dürfen. Ein Leben in Fülle, ohne Schatten. Und auch, wenn wir von all dem bisher noch nichts sehen, wer auf dem Fundament Christus steht, für den wird das Realität werden. Schon jetzt sind wir errettet, doch noch nicht sehen wir die Erlösung unseres Leibes. Bis dahin ist es noch ein Stück. Bis dahin ist es noch ein Weg zu gehen. Und bis dahin warten wir mit standhaftem Ausharren darauf, dass wir auch sehen, worauf wir hoffen. Und das ist unser dritter Punkt, hoffnungsvoll bleiben. So heißt es in Römer 8, Vers 25. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Wir sollen ausharren. Wir sollen hoffnungsvoll bleiben. Ihr merkt schon, das hat etwas mit Geduld zu tun. Das ist eine längerfristige Sache. Es überrascht uns vielleicht, denn wir denken bei Hoffnung so an große Gefühle, an Euphorie, an Begeisterung, Hoffnung. Aber biblische Hoffnung zeigt sich gerade darin, dass man ausharrt, dass man festhält, auch wenn man nichts sieht. Und das ist nicht nur für einen kurzen Augenblick, nicht mal eben kurz hoffnungsvoll. Nein, hoffnungsvoll bleiben. Im Durchhalten, im Ausharren, im Warten auf diese Hoffnung. Um zu beschreiben, wie man jetzt hoffnungsvoll bleibt, möchte ich noch einmal zu einem hoffnungslosen Fall zurück, der Deutschen Bahn. Denn jeder, der schon einmal mit der Deutschen Bahn gefahren ist, der weiß, das braucht viel Geduld. Der Zug, er kommt nicht einfach zur gewünschten Zeit und man steht da und wartet und hofft, dass er endlich eintrifft. Da kann man wirklich am besten merken, wie anstrengend es ist, hoffnungsvoll zu bleiben. Das ist nicht einfach. Und man kann das auch beobachten am Bahnsteig. Es ist nicht einfach, hoffnungsvoll zu bleiben. Wenn ihr das nächste Mal mit der Deutschen Bahn fahrt, dann schaut euch einmal um am Bahnsteig und schaut euch die anderen Menschen an. Ihr habt ja sowieso Zeit. Denn es gibt zwei Arten von Wartenden. Die einen, sie stehen da mit verstrengten Armen, sie rollen mit den Augen und schimpfen leise vor sich her. Die warten auch auf die Bahn. Müssen ja eh, sie haben keine andere Wahl. Aber sie warten mürrisch. Ihre Geduld ist eine mürrische Geduld. Und dann gibt es noch die andere Art, die ist eher selten zu beobachten. Die freuen sich, je mehr und mehr, je näher dieser Zug kommt. Sie wissen genau, wo ihr Zug hingeht. Die fahren mit dem Zug zu ihrer Familie oder fahren in den Urlaub und sie freuen sich darauf, weil sie wissen, auch wenn der Zug später kommt, die wissen genauso, dass der Zug Verspätung hat wie die anderen, aber sie wissen, wo es hingeht, was es bringt, was sie erwartet. Und die christliche Hoffnung ist genau diese zweite Haltung. Hoffnungsvoll bleiben heißt nicht nur auszuhalten, sondern auch immer mehr Freude zu entwickeln auf das, was kommt. Freude auf diesen erlösten Leib. Christliche Geduld ist nicht einfach nur Zähne zusammenbeißen. Es ist ein wachsendes Sehnen nach dem, was kommt. Nach dem, was Christus uns bringen wird. Jede Sekunde sind wir näher dran. Tag für Tag sind wir näher an der Erfüllung dieser Hoffnung. Der Ewigkeitsleib, er kommt näher. Und darauf müssen wir nicht mit Frust warten, weil es noch ein Stück dauert, sondern wir dürfen mit Freude darauf warten, weil er kommt. Wir müssen nicht innerlich verkrampft, nicht mit verschränkten Armen darauf warten, sondern wir dürfen freudig mit offenen Armen hoffen und geduldig warten. Denn Jesus wird wiederkommen. Und wenn er kommt, dann wird er uns ans Ziel bringen. Aber ich kenne es aus eigener Erfahrung. Manchmal wird es einfach schwer. Wenn ich zum Beispiel mit der Deutschen Bahn fahre und dann kommt dieser Zug ewig nicht, dann werde ich unsicher. 1000 Fragen kommen in meinen Kopf. Kommt der Zug überhaupt noch? Bin ich am richtigen Gleis? Habe ich das richtige Ticket? Unsicherheit wird auf einmal bei mir breit. Und was tue ich dann? Ich hole mein Handy heraus, schaue auf die App und schaue auf mein Ticket. Ich vergewissere mich. Ich prüfe noch einmal nach und das müssen wir auch im hoffnungsvollen Warten. Wenn die Unsicherheit hochkommt, dann schauen wir auf unser Ticket. Wir schauen das natürlich nicht in einer App nach, sondern in der Bibel. Hier steht es schwarz auf weiß. Da steht, Jesus Christus litt den Tod am Kreuz. Und Jesus Christus ist nicht tot geblieben, er ist nicht am Kreuz hängen geblieben, sondern er ist wieder auferstanden. Er lebt und er hatte schon die Erstlingsfrucht. Er hatte einen neuen Leib. Das ist unser Ticket. Das ist unser Fundament. Wir warten nicht ins Blaue hinein. Unsere Hoffnung hängt nicht an einem wackeligen Bahnsystem, sondern am lebendigen Herrn Jesus Christus. Er ist auferstanden. Der Herr lebt. Das ist unser Ticket. Du darfst wissen, du bist gebucht. Dein Zug kommt und du wirst das Ziel erreichen. Hoffnung ist also geprägt vom Rückwärtsschauen, auf das Fundament schauen, auf Christus schauen und zugleich geprägt von einem Vorwärtsschauen, einem freudigen Erwarten auf das, was kommt. Doch Paulus betont hier noch etwas. Ausharren ist nicht passiv. Es ist nicht wie am Bahnsteig stehen, die Hände in die Taschen stecken und die Minuten zählen. Ausharren ist aktiv. Stell dir vor, du wartest am Bahnhof auf deinen Zug und dieser Zug wird dich in den Urlaub bringen. Würdest du die Zeit einfach nur damit verbringen, sie verstreichen zu lassen oder zu jammern? Oder würdest du anfangen, dich darauf vorzubereiten? Vielleicht ein Buch lesen, das Reisetagebuch aufschlagen, schon mal Bilder anschauen von dem Ziel, wo es hingeht. Schon mal weiter planen, sich vorbereiten auf die Reise. Genauso ist es mit unserer Hoffnung. Wir stehen nicht untätig herum. Wir nutzen die Wartezeit, wir bereiten uns vor. Hoffnungsvoll bleiben heißt, wir leben schon jetzt mehr für Jesus. Wir machen uns schon mal parat. Wir reinigen unser Herz, indem wir es ihm immer wieder bringen und ausschütten vor ihm. Und weil uns so eine wundervolle Hoffnung erwartet, dürfen wir auch anderen Menschen davon erzählen. Wir dürfen davon erzählen, was unsere Hoffnung ist, damit auch sie diese Hoffnung bekommen. Damit auch sie Jesus Christus kennenlernen. Wir investieren in andere Menschen. Wir bauen uns Schätze im Himmel. Wir sind wachsam und lassen uns nicht einschläfern. Aktiv ausharren heißt, die Wartezeit nutzen. Schon jetzt für Jesus leben. Sich bereit machen, bis er wiederkommt. Wir können schon mal innerlich packen für die große Reise. Ja, wir dürfen hoffnungsvoll leben, weil wir eine Hoffnung haben, die auf festen Grund gebaut ist. Und auch wenn wir noch nicht sehen, was uns erwartet, dürfen wir hoffnungsvoll bleiben. Die Bibel sagt uns klar, alle Hoffnungen dieser Welt können zerbrechen. Gesundheit und Wohlstand können vergehen, Beziehungen können zerbrechen. Aber die Hoffnung auf Jesus Christus, sie ist unerschütterlich. Denn er hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung den Beweis geliefert. Der Zug kommt und er wird dich sicher ans Ziel bringen. Darum setze deine Hoffnung nicht auf die wackeligen Schienen dieser Welt, sondern auf den festen Grund Jesus Christus. Er ist dein Ticket, er ist dein Zug und er ist auch dein Ziel. Deshalb darfst du heute, hier und jetzt hoffnungsvoll sein und auch hoffnungsvoll bleiben. Es hängt nicht von deiner Kraft ab. Es hängt von Christus ab. Deine Aufgabe ist es nur, dieses Ticket festzuhalten und am richtigen Gleis zu warten. Egal wie lange es dauert. Geduldig, standhaft und vorwärtsgerichtet. Und wenn der Zug kommt, er wird kommen, dann wirst du einsteigen und du wirst erleben, dass sich jedes Warten gelohnt hat. Darum halte fest an dieser Hoffnung. Halte fest an Christus. Bleib geduldig, bleib hoffnungsvoll, denn Christus selbst ist deine Hoffnung und er wird dich nicht enttäuschen. Amen.